Fischi, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara aus Wien vom Standard und von Chiemgau 24 ist auch dabei der Tobias Ruf aus Rosenheim. Servus Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle da draußen.
Ich muss zugeben, am Samstag wollte ich schon auf Twitter schreiben, wie gut ich mich unterhalten fühle von diesem Rennen. Da war der Bryce Bennett, der ankommt und dann Kniebeugen macht mit dem Ski als Hantel, ja. Der Odermatt mit seiner Traumfahrt, der Sarrazin, der beim Canadian Corner akrobatisch einen Einfädler vermeidet. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, weißt du was, lieber nicht, weil dieser Tweet könnte in 2 Minuten schon sehr blöd ausschauen, wenn es da nämlich wen schmeißt und wenn jemand stürzt. Das ist leider passiert. Wir haben da ja de facto 3 Schwerverletzte mindestens nach diesem Rennen. 2 Gesamtweltcup-Sieger hat es erwischt mit Alexis Pinturo und Alexander Omotkilde. Die haben beide die Saison für beendet erklärt. Und auch der Marco Kohler, den hat es schon am Donnerstag erwischt. Tobias, die erste Frage, die jetzt auch über diesem ganzen Rennwochenende steht, war das zu viel des Guten, dieses Rennwochenende in Wengen?
Die Athleten sagen ja sehr, sehr viele Ja. Mhm. Und da zählt im Endeffekt nur das, was die Athleten sagen, nicht was wir am TV-Gerät sagen, ja, sondern wenn die Athleten das selbst sagen und selbst einer wie Odermatt sagt, dass es zu viel war, dann müssen wir da nicht groß diskutieren, weil die Athleten sind die, die es umsetzen müssen. Ich sage bewusst müssen, komme ich gleich noch dazu, warum ich das so betone. Und deswegen lautet die klare Antwort ja.
Mhm, ja. Odermatt war sicher einer der Kritiker. Man hat ihn ja da am Samstag, gab es ja viele Unterbrechungen oder diese lange Unterbrechung beim Kilde. Da hat er irgendwann mal auch in so einer Szene, wo man ihn dann sehen und hören konnte, gesagt, nie wieder machen wir das da bitte in Wengen mit 3 Speedrennen an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Das führt zu nichts. Und auch Cyprien Sarrazin hat zumindest im OF auch sehr deutlich dann gesagt, dass das zu viel war. Also die 2 Besten eigentlich dieses Wochenendes, die 2, die die Rennen da gewonnen haben, die 2, die sich da die Siege eigentlich untereinander ausgemacht haben, waren da sehr deutlich. Es gibt andere, es gibt vereinzelte, ja, Vincent Griechmeier war da jetzt von den Österreichern her gar nicht so kritisch, die Österreicher generell nicht so kritisch sich geäußert dazu, aber doch eben auch eigentlich durch die Bank schon. Also die, sagen wir so, die negativen Stimmen oder die Kritik hat überwogen, glaube ich, ganz klar. Es hat sich ja am Donnerstag um ein Nachholrennen gehandelt. Wir haben da eine Abfahrt auf verkürzter Strecke gesehen. Dazu vielleicht noch ein bisschen Hintergrund. Der Markus Waldner, der Renndirektor der FIS bei den Männern, der hat einmal erzählt, er kriegt so nach einer Absage relativ schnell einmal so circa 5, 6 Anrufe von Veranstaltern oder von Verbänden, dass die das gerne übernehmen würden. Und er sagt ihnen dann, das macht nur Sinn, wenn ihr schon im Kalender seid. Also alle anderen, die da nicht drinnen sind, die machen eigentlich keinen Sinn, weil ja, wie soll das logistisch gehen? Wir haben ja an jedem Wochenende schon ein volles Programm, ja, in dem ganzen Winter. Und auch für die Veranstalter, das rechnet sich eigentlich gar nicht so sehr, so ein Rennen nachzuholen. Ja? Also man kann damit rechnen, dass man circa nur die Hälfte der TV-Einnahmen bekommt, wenn man am Donnerstag so ein Rennen veranstaltet, im Vergleich zu den Einnahmen, die man an einem Samstag am fixen Platz, wo jede TV-Station auch damit rechnet, mit einrechnen kann. Und der Markus Waldner, der hat jetzt sich äußerst kritisch gemeldet, dann bei der Mannschaftsführersitzung nach diesem Sturz vom Kilde, hat er irgendwie sehr deutliche Worte gewählt und gesagt, nie wieder machen wir das, solange ich Renndirektor bin, dass wir irgendwelche Speedrennen, die da abgesagt werden, noch irgendwo dazu stopfen zu einem anderen Rennwochenende und die da nachtragen. Kam auch die Frage unter anderem vom ORF, warum eigentlich überhaupt schon mit im Vorfeld 13 Abfahrten geplant wurde. Und da hat er verwiesen auf die da oben, hat auch nach oben gezeigt im TV-Interview. Da haben andere, da muss man andere fragen. Und es war ziemlich klar, dass er damit den Vizepräsidenten meint, der, ja, so hört man immer wieder, der äußert sich ja gar nicht so viel dazu, aber hört man immer wieder, dass der doch Mitspracherecht zumindest einfordert, ganz stark, was den Rennkalender betrifft. Wir haben auch diese Doppelabfahrten und so weiter, so eine haben wir ja jetzt in Wengen auch gesehen. So ist das Ganze, so funktioniert das Ganze auf organisatorischer Sicht. Aber ich glaube schon, Tobias, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo man nochmal so vehement über diese Doppelansetzungen spricht, dass man wirklich davon ausgehen könnte, dass da jetzt wirklich Bewegung reinkommt, dass sich da wirklich jetzt etwas ändern könnte für den kommenden Winter. Glaubst du das auch?
Naja, es ist ja oft so. Also im Sport, dass erst schlimme Dinge passieren müssen, bevor es dann im Endeffekt substanzielle Veränderungen gibt. Und das könnte jetzt so ein Wochenende sein, das dann tatsächlich dazu führt. Es ist natürlich die Frage, ja, wenn der da oben da nicht mitspielt und wir wissen natürlich oder können erahnen, wie der da oben tickt. Ich finde es cool, dass wir ihn jetzt den da oben.
Ja, es hat ein bisschen Voldemort.
Ja, ist cool. Cool. Sollte man so beibehalten. Ja. Also wenn der da oben nicht will, dann ist natürlich die Frage, wie viel kommt dann da unten an? So. Aber klar, je höher der Druck wird, den auch Athleten, Rennleiter, Coaches und so weiter ausüben, da wird auch der da oben nicht im Endeffekt tun und lassen können, was er will. So, deswegen, ja, ich hoffe es natürlich auch. Ich meine, diese Doppelansetzungen, wir sind ja, gehören zu vielen, die das im Endeffekt von Beginn an auch kritisiert haben, weil es die Rennen tatsächlich auch entwertet. So, die Streif ist die Streif. Wenn sie zweimal gefahren wird, gibt es halt zwei Streifsieger. So, Lauberhornrennen, ja, das andere kriegt dann halt, das andere Kind kriegt dann einen anderen Namen. Ja, aber im Endeffekt dieser besondere Stellenwert, den sowohl Streif als auch die Lauberhornabfahrt in Wengen haben, wird natürlich dadurch total entwertet. Und deswegen könnte das jetzt so schlimm, das natürlich jetzt für die drei Angesprochenen ist, könnte das schon eine Chance sein, dass sich hier Dinge wieder zurechtrücken, so wie es eigentlich sein sollte. Und ja, mei, aber Thema Gigantismus, immer mehr, immer höher, immer schneller, immer weiter. Wenn der da oben an dieser Linie festhält, wird's halt schwierig. So, also ich bin da noch nicht vollends von überzeugt, dass jetzt die Dinge hier angesprochen werden. Dann erleben wir hoffentlich natürlich ein cooles Kitzbühel-Wochenende ohne große Vorkommnisse, dann gehen wir so ein bisschen weiter Richtung Saison und dann verläuft sowas leider immer schnell auch wieder im Sande. Also es kann in beide Richtungen gehen. Jetzt unter den Eindrücken des Wochenendes hoffe ich, dass da alle Beteiligten aufwachen, dranbleiben und dass sich Dinge verändern. Halte ich aber noch lange nicht für sicher oder hochwahrscheinlich.
Ist es vor allem in Wengen ein Problem, weil wir da eben von der längsten Abfahrt im Kalender sprechen, naja, oder? Vor allem haben wir ja auch am Freitag diesen Super-G gesehen mit Siegerzeit, Cyprien Sarrazin, 1,47. Ja? Da sind ja teilweise ganze Abfahrten kürzer, nicht? Als dieser Super-G. Und deswegen die Belastung dort umso höher, ja.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, dass bei dieser Matterhorn-Abfahrt wären solche Dinge passiert, die dann zum Saisonanfang zu einem recht frühen Zeitpunkt kommt, wahnsinnig lang auch ist, ähnliche Dimensionen wie in Wengen, hat man da ja vorausgesagt, haben wir noch nichts gesehen, von daher können wir das nicht 100% stichhaltig sagen, aber ja, wenn sowas dann auch noch dazu käme, es ist schon recht viel abgesagt worden, also das Programm für die Speedfahrer ist ja in diesem Winter vergleichsweise gering. Trotzdem ist es dann in der Frequenz, die wir jetzt sehen, natürlich hoch. Also schwierig einzuordnen, aber ja. Stehen wir da, ist natürlich echt bitter, dass wir da jetzt zwei ganz große verlieren, die Saison beenden müssen, die auch nicht mehr die jüngsten sind. Müssen wir schauen, wie sie da im Endeffekt zurückkommen. Marco Kohler ist natürlich auch bitter, aber ja, hat dann in Summe nicht mehr Spaß gemacht. Und wenn die Negativschlagzeilen wieder dominieren, und das haben sie getan, ist es dann auch keine gute Werbung. Also boah, ja, man tut sich damit im Endeffekt dann keinen Gefallen. Sowas kann natürlich auch passieren, wenn der da oben nachgeben würde und wir einen relativ humanen Kalender hätten, können solche Dinge im alpinen Skisport immer passieren.
Wir haben da ein bisschen einen Rattenschwanz, den wir nachziehen. Durch Zermatt, wo abgesagt worden ist, dann hast du schon, obwohl da jetzt immer offiziell ja geheißen, also dieses Rennen am Donnerstag war ja ein abgesagtes aus Beaver Creek, ja, und nicht aus von Zermatt, aber trotzdem hast du ja dadurch auch schon ein bisschen einen Druck auf die Veranstalter, wenn da jetzt noch was passiert, das müssen wir ja dann, also umso mehr sollte man schauen, dass wir das nachholen. Finde ich schon. Also ist schon auch ein Folgeproblem des Projekts, Zermatt-Cervinia, genau. Und zweiten Punkt, der ist mir jetzt entfallen. Ja, ich wollte noch erwähnen, natürlich Marco Kohler, also der hat sich das Kreuzband gerissen, Meniskus gerissen. Ganz, ganz tragisch auch, weil der als Vorläufer schon vor 4 Jahren in Wengen da im Ziel S gestürzt ist, sich davon zurückgekämpft hat, wo er gar nicht geglaubt hat, dass er es irgendwie nochmal schafft. Ausgerechnet an dieser Stelle, ich glaube, NZZ oder SRF hatten sogar Geschichten mit, Kohler hat sich versöhnt mit dieser Strecke im Vorfeld dieses Wochenendes und dann passiert ihm das unglaublich bitter. Dann haben wir Alexis Pinterault mit einem Kreuzbandriss und einem gebrochenen Handgelenk da wurde mir ganz schlecht, weil es dann im OF geheißen hat, man muss, oder im Funk sogar irgendwie, man muss das Blut noch vor der Rennlinie wegbringen. Das hat ganz schlimm geklungen. Und dann halt Alexander Omot-Kilde, ja, eine ziemlich üble Schnittwunde muss das sein an der Wade. Und die Schulter hat es ihm ausgekugelt. Aber da an dieser Stelle eine Medienkritik, dass der ORF da einen offenen Unterschenkelbruch verkündet hat. Mit den Worten, es ist zwar noch nicht offiziell, aber es ist schon fix, das ist ein offener Unterschenkelbruch. Wahrscheinlich wird man gesehen haben, dass da dieser Unterschenkel blutet und dann ist man davon ausgegangen. Aber da spekulieren hat sich natürlich, wenn es dann nicht, also da, das ist halt dann, da wird dann halt diese Schnelligkeit bestraft, ja, wenn man sowas dann verkündet on air. Aber
ja, ja. Weil da draußen auch Leute sitzen, die persönlich involviert sind. Mhm. Ob es eine Michaela Schifrin ist, ob es Familie, ob es Freunde von Kilde ist. Und wenn sowas dann kolportiert wird, also es geht gar nicht. Das ist. Natürlich kann man sagen, hey, das schaut nicht gut aus. Und wir haben ja auch schon gesagt, oh, das sieht nach Kreuzbandriss, schwere Verletzung. Es sieht danach aus, aber zu sagen, es ist es, boah, das ist nicht in Ordnung. Ey.
Da lohnt sich sicher auf eine offizielle Diagnose zu warten, ja, auch wenn man, ja, wenn man da natürlich informieren will, wenn man schon vor Ort ist und so weiter. Aber,
Darf ich auf den Punkt, ich hatte ja dieses Müssen vorhin so ein bisschen angeteasert.
Ja.
Ich bin der festen Überzeugung, um da die Dynamik rauszunehmen, muss die Entscheidung von oben kommen. Weil die Athleten selber fahren, was sie vorgesetzt bekommen. Mhm. Die sind, das ist deren Beruf, die sind Leistungssportler und was der Kalender ansagt, das wird gefahren, das wird gemacht. Deswegen, diese Entscheidung, die muss wirklich von oben nach unten delegiert werden. Die müssen einen Kalender mehr oder weniger diktiert bekommen. Wir sehen ganz, ganz selten, ich glaube, Lukas Broughton war es mal, der ein Rennen abgebrochen hat, weil er gesagt hat, na.
Stimmt, den Adelboden, ja, fällt mir auch.
Ja, an, ja. Ist mir jetzt zu riskant, zu unsicher. Aber das sind ganz wenige Beispiele, wo wir das im Endeffekt sehen. Adrenalin, die sind voll im Tunnel dann drin und wollen hier ihr Rennen runterziehen, durchbringen.
Ich, Ja, es gibt tatsächlich auch zwei Beispiele von diesem Wochenende. Am Samstag sind ja für den ÖSV nur noch 4 Läufer an den Start gegangen. Daniel Hemmetsberger und Christoph Krenn haben auf einen Start quasi verzichtet am Tag davor, weil die krank waren, angeschlagen waren. Das hat man ja auch von Kilde gehört, aber dann bin ich ein bisschen ein Gegner davon, Victim Blaming da zu betreiben. Wenn er krank ist, sollte er nicht fahren, dann ist er irgendwie selber schuld. Da will ich überhaupt nicht drauf hinaus. Aber ich will nur auch sagen, da hat man sich zusammen mit dem Trainerteam einfach dazu entschieden, die nach Hause zu fahren, und dann mit nur 4 Startern für Österreich ist ja Wahnsinn. Also das ist schon, das ist arg gewesen, dass da nur 4 Österreicher starten bei diesem Rennen. Wie kann das sein? Aber die haben das eben gemacht. Ja. Aber genau. Aber das, es kommt sehr selten vor. Ja.
Es kommt sehr selten vor, und es ist eine andere Konstellation, dass sie schon vor dem Start absagen. Sowas sehen wir im Sport schon immer wieder. Mhm. Aber wenn die mal fahren, darauf will ich hinaus.
Ja.
Dass sie dann merken so, boah, krass, das ist too much hier. Ich nehme jetzt raus, verzichte auf ein Resultat und denk an meine Gesundheit. So, ich will jetzt überhaupt, das hat jetzt nichts mit Kilde zu tun. Mhm. Das ist jetzt ein allgemeiner Punkt, den ich ansprechen will. Sobald die mal fahren, gibt's ganz, ganz selten diesen Punkt, wo man sagt, hier Stopp an der Stelle, Gesundheit geht vor, es geht mir nicht so gut. Zwei Beispiele: Romet Baumann steht unten im Ziel und sagt, es geht ihm richtig schlecht. Es ging ihm schon auf der Strecke richtig schlecht. Er hat gemerkt, der Körper ist völlig am Ende. Er hat überhaupt keine Kraft mehr, hat keine Power mehr. Ja, ins Ziel ist er trotzdem gefahren, mit gewerteter Zeit. So, Punkt Nummer 2. Andreas Sander fährt.
Ja.
Relativ hohe Startnummer. Vor ihm stürzt einer, der schon auf der Strecke ist, weil die Startintervalle hinten raus kürzer werden. Sind halt dann in solchen Fällen 2 Leute gleichzeitig auf der Strecke. Wird nach 1 Minute 40 abgewunken mit der gelben Flagge.
Mhm. Irre.
Was macht er? Geht zum Helikopter, lässt sich hochfliegen, fährt nochmal runter. Da siehst du, was in diesen Leuten in diesem Moment vorgeht. Die sind voll im Tunnel, voll unter Adrenalineinfluss und wollen fahren, fahren, fahren. Deswegen sind das für mich Paradebeispiele, wo ich sage, da muss von oben was kommen. Mhm. Die Sportler selber werden das mit ganz wenigen Ausnahmen nicht intuitiv dosieren, weil es einfach deren Arbeit ist. So. Und das waren jetzt wieder 2 Beispiele, wo ich sage, hey, Andreas Sander, es läuft überhaupt nicht, es passt nichts. Zum deutschen Team kommen wir gleich noch.
Ja.
Muss denn der nach 1,40 da nochmal hoch und nochmal runterfahren? Was hat er denn gedacht, dass er in die Top 5 plötzlich fährt? Natürlich nicht. So, auch hier kein Vorwurf. Wir können uns alle nicht in ihn hineinversetzen. Aber an so einer Stelle, was da alles schon hätte passieren können, der hatte schon 1,40 in den Beinen und geht nochmal hoch. Ist natürlich vom Kopf auch wahnsinnig schwierig, wenn du dein Startprozedere, hast du alles durchgespielt, bist schon unterwegs, musst dann nochmal hoch, fährst dann wieder. Boah, ganz schwierig. Also, das sind alles so Dinge, was das Wochenende echt schwierig macht, so in der Perspektive. Aber gut, dass wir jetzt mal drüber diskutieren, weil das sind Beispiele, gefällt mir gar nicht. Ja. Thomas Dresen steht unten im Ziel. Gut, Dresen ist natürlich dann auch ein bisschen ein Sonderfall, der von sich noch im Oktober, als ich mit ihm geredet habe, von einem Oldtimer spricht, der einige Baustellen hat, aber er war zuversichtlich, meinte, ja, aber die Baustellen hat er gut im Griff, es sind keine neuen Baustellen dazugekommen. Ich fürchte, das war eine Fehleinschätzung, weil diese Baustellen, man sieht es, er hat es jetzt auch selber in einem höchst emotionalen Interview nach dem Rennen gesagt, nein, der Körper, es schießt ihm ein während der Fahrt, der Körper weigert sich, der will nicht mitmachen, es ist extrem schwierig. Er hat echt verzweifelt gewirkt, und ich kenne Thomas jetzt seit 7 Jahren, führe ich regelmäßig Gespräche mit ihm, so habe ich ihn noch nicht gesehen.
Mhm.
Und das hat mir wirklich im Herzen wehgetan, weil er ein so guter Kerl ist, der so offen ist, so kommunikativ ist und der immer zuversichtlich war, immer für sich, für den Skisport kämpft. Und wenn so einer so einen Tiefpunkt erlebt, boah, Nee. Da ging's mir echt nicht gut, als ich es gesehen habe. Und er tut mir einfach wahnsinnig leid, weil er, glaube ich, auch merkt, ja, glaube, das könnte schwierig werden.
Ja.
Dass diese alte Form, die er hatte, er ist Deutschlands erfolgreichster Abfahrer der Geschichte. Er hat die ganz großen Nummern gewonnen. Ja. Aber wenn er sendet jetzt Signale aus, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird und zumindest auf dem Level, auf dem er mal war, und nur das ist sein Anspruch, hat er immer wieder betont, er fährt nicht mit, um 30. zu werden, wäre ja auch ein Schmarrn, die Gesundheit jetzt nochmal richtig aufs Spiel zu setzen und auch die Zukunft dann, ja, sagt immer, hey, ich will auch mit meinen Kids noch Sport machen und so weiter und sich für Platz 30 jetzt die restlichen Gelenke noch kaputt zu machen, das wäre ein Schmarrn. Und ja, du hast es geschrieben. Ich hatte auch den Eindruck, es liegt so ein bisschen leider Karriereende in der Luft. Wir wollen jetzt hier noch nicht die Pferde zu scheu machen, aber bah, schaut euch das Interview an. Vertraut's mir da auch mit dieser Erfahrung, die ich habe mit ihm. Das ist wirklich, hat nicht gut geklungen. Und ich fürchte, wir müssen uns darauf einstellen, dass das nicht mehr das wird, was es mal war. Und wenn es das nicht mehr wird, wird es dann auch zu Ende gehen.
Ja, der war zu Tränen gerührt, der im Ziel. Schwierige Situation, sicher. Ich würde gern nochmal zurückkommen zu diesen Speed-Wochenenden. Ja? Wir haben nämlich einen Vorschlag von einem Twitter-Follower von uns, der Vorwort, Rufzeichen, schreibt uns, und mit einem Vorschlag. Wieso haben Sie denn nicht da den Donnerstag genommen und auf den Montag verlegt? Dann hätten Sie einen Ruhetag an diesem Slalom-Tag. Ja? Also du hättest ja dann den Sonntag als Ruhetag und am Montag gäbe es dann nochmal ein Speedrennen. Da habe ich gemeint, ja, müssen wir aufpassen. Es geht Schlag auf Schlag. Also Montag heute, wir nehmen am Montag auf, ist schon Anreisetag in Kitzbühel. Und hat er auch nochmal, oder Sie, nochmal erwidert, ja, was ist, wenn man das in Kitzbühel nicht auch macht, einfach diese zwei Speedrennen quasi einpacken und den Slalom dazwischen zu geben, dann hätten sie einen Ruhetag. Was sagst du zu dieser Idee?
Sie ist prinzipiell gut, aber sie wird halt mit der Realität nicht in Einklang zu bringen sein, weil TV-Übertragung am Montag um 11 Uhr.
Vergiss ja, aber, ja, jetzt okay, eben wenn wir so ein Donnerstag bis Sonntag Programm haben, ja, dass man dann Freitag bis Montag macht, dann eben das vielleicht.
Ja gut, okay. Ja. Ob ein großer Unterschied zwischen Donnerstag und Montag ist, okay, klar, kann man drüber sprechen.
Dann hättest du quasi diesen Pausentag. Ich finde den Vorschlag gar nicht so schlecht, ja. Könnte man natürlich auch vorstellen, dass man trotzdem, also dass dieser, jetzt angenommen, der Sonntag ist dann der Pausentag, dass man da gar nicht so gut zur Erholung kommt, weil man ja im Kopf auch noch immer bei der Strecke ist, man ist noch immer in dem Hotel, man stellt sich darauf ein, am nächsten Tag ist wieder Rennen, aber gut, das sind sie ja grundsätzlich gewöhnt, aber ja, das ist quasi auch noch so mein Bedenken, dass das gar nicht so leicht ist, glaube ich, sich da einen Tag voll zu entspannen und dann wieder die Rennspannung zu holen.
Ja. Ja. Ja, und wir reden ja davon, dass Kern der Diskussion ist, dass Nachholrennen
genau,
ja. hier implementiert war. Ja. So, also, und das normale Programm sieht ja im Endeffekt auch nicht so einen Umfang vor. Also
ja.
kann den Ansatz, die Idee verstehen, aber ist, glaube ich, ist dann zu viel verschieben, weil dann musste nach Kitzbühel hinten raus ja auch wieder und so weiter.
Ja, da geht es in Schladming schon am Dienstag ein Riesenslalom. Ja, du hättest da quasi dann, ja,
es ist. So ist es. Und wir haben einige Kandidaten, die natürlich beides fahren oder recht viele sogar. Und dann passiert da irgendwas in Schladming, dann heißt es, oh Leute, ihr habt's Montag, habt ihr noch eine Abfahrt reingepresst, müsst ihr euch nicht wundern. Ja, man kann es drehen und wenden, wie man will. Keine Nachholrennen. Deswegen Felix der Woche für diese klare Aussage auch. Ja, weil das ist gut. Ja, das ist mal wirklich auf den Punkt gebracht. Und wenn man da rangeht und sagt, lassen wir das, dann wäre viel geholfen. Und dann müssen wir auch über diesen durchaus guten Vorschlag, über solche Dinge müssen wir dann ja gar nicht mehr diskutieren. Mhm. Dann haben wir nicht drei Rennen, haben wir zwei. Et voilà.
Und keine so Doppelrennen, ja, die man vielleicht unterschreiben kann. Ja, verstehe. Sehr gut. Ich würde sagen, bevor wir zum sportlichen Teil dieser Folge kommen, noch ein Hinweis unseres Werbepartners. Ich probiere das jetzt einmal hier so. Das war der Sound des Boa Fit Systems, das es jetzt auch für Alpin-Skischuhe gibt. Man kennt das vielleicht, oder ich habe das gekannt über so Rennradschuhe, die man so zusammenstellen kann. Bei Boa haben sie das mehr als 5 Jahre lang entwickelt, um eben dieses System zu erstellen. Das System, das die Passform im Skischuh nachweislich verbessert und damit auch die Performance erhöhen soll. Das Gute an diesem System ist, dass man das millimetergenau einstellen kann. Also du kannst wirklich, du hast nicht diese klassischen Skischuhschnallen, die eben so angeordnet sind, dass sie verschiedene Stufen haben, sondern man kann das wirklich sehr präzise einstellen und das sorgt dafür, dass die Ferse im Skischuh optimal hält und das hat zur Folge, im Idealfall, dass die Kante in der Folge optimal greift. Benny Reich, der war ja als Testfahrer und Berater bei Boa dabei und wir haben darüber auch kurz im Interview mit ihm gesprochen in der Folge zwischen Weihnachten und Silvester, falls ihr die noch nicht gehört habt. Eine Hörempfehlung an dieser Stelle auch. Der war stark in die Entwicklung eingebunden, hat das rigoros getestet, dieses System wurde rigoros getestet und das performt zuverlässig auch unter den härtesten Bedingungen. Und wenn ihr euch dafür vielleicht interessiert, schaut euch das an, es ist ganz interessant, der Ansatz, die Idee. Unter www.boafit.com könnt ihr da mehr nachlesen. Unter boafit.com seht ihr, wie das System da aussieht. Dieses Rennwochenende, Tobias, kommen wir vielleicht zum Sportlichen und noch ein paar Infos, die ich aufgegabelt habe im Verlauf dieses Wochenendes. Das benötigt mehr als 1000 Helfer, sind daran beteiligt, Helferinnen und Helfer, das ist schon eine immense Zahl eigentlich. Dann kommt man da mit dieser Zahnradbahn, man kann ja da nicht einfach so mit dem Auto rauffahren, jeder muss diese eine Bahn da nehmen quasi. Nur die Schweizer, glaube ich, fliegen wirklich aus dem Ort auch mit dem Heli rauf. 38.000 Zuschauer, habe ich gelesen, waren da dabei, mit inklusive Flugshow von der quasi Schweizer Luftwaffe, ich glaube Patrouille heißt sie, und ein Ticket, das habe ich nicht gewusst, ein Ticket kostet 95 Franken, für das man da zuschauen kann, finde ich auch ganz schön, ja, aber die sind motiviert, die Schweizerinnen und Schweizer, muss man sagen, nicht schlecht, da war wirklich wieder viel los. Meine erste Frage an dich, Tobias, was halten wir von eingefrorenen Siegerpokalen? Ich hoffe, du hast das gesehen, diese Siegerpokale sind ja da neben der Leadersbox gestanden und waren quasi, ich habe mich zurückversetzt gefühlt zu Ice Age, wo dieses Eichhörnchen dieser Nuss, oder? Haselnuss nacheifert, die da so eingefroren ist, und dass die Lebensaufgabe ist. Und dieser Siegerpokal ist eben da eingeschweißt oder eingefroren in diesem Eisblock. Wie hat dir das gefallen?
Du erwischst mich jetzt tatsächlich auf dem falschen Fuß.
Kalten Fuß, musst du sagen, wenn es jetzt ums Eis geht.
Ah, genau, ja? Sehr gut. Es ist auch keine Haselnuss. Das fällt mir gerade aber auch nicht ein. Das wird mir im Laufe der Sendung noch einfallen.
Ja,
es
ist keine Haselnuss, ja. Nein.
Ja, es ist eh keine. Eichel? Es ist eine Eichel,
oder? Ja, sicher, na sicher. Können wir vom Kartenspielen, ja sicher.
Gut, dann
haben wir es doch. Okay,
Ich war ja beim Biathlon in Ruhpolding. Das heißt, mein Fokus war in Sachen Skialpin voll nur auf dem sportlichen Bereich. Mhm.
Ja, ja.
Okay. Also ich bin immer in die Läufe reingegangen mit Lifetiming und auch sehr viel auch nur übers Ohr. Für das andere drumherum hatte ich dann im Endeffekt keine Kapazitäten frei. Was halte ich davon? Ich bleibe mal, wir sind in der Schweiz, neutral. Was ist diese Einschätzung dir?
Ja, super, dass sie es jetzt noch machen. Wer weiß, wie lange das noch geht, dass man da einen Eisblock hinstellen kann und am Pokal da rein pferchen kann. Aber natürlich, sie überlegen sich was, diese Inszenierung, die können auch die Schweizer ganz gut, finde ich. Taugt man schon. Okay, aber wenn du, also die Anfahrt zum Kernen-S, ja, da gab es zwei Methoden oder zwei Ansätze, einen Pflug einziehen oder einen Gegenschwung einlegen. Bist du eher Team Pflug oder Team Gegenschwung
Team
vor dem
Gegenschwung.
Kernen-S? Team Gegenschwung. Es waren auch eher die, die richtig schnell waren, die haben auch nicht den Pflug. Ich glaube, das kann man auch gar nicht so gut kontrollieren. Man fängt ein bisschen zu früh zu bremsen an, verliert da schon Tempo. Sarrazin war ja einmal bei seinem Sieg im Super-G, war ja überhaupt am Netz komplett dran, der hatte das Netz berührt, komplett wild. Aber diese zwei Methoden hat man gesehen wieder. Und ich fände es irgendwie cool, wenn einmal einer einen Pflug einlegt, so einen richtig harten, und dann trotzdem das Rennen gewinnt. Aber war an diesem Wochenende nicht der Fall. Eine dritte Frage habe ich noch an dich. Die stelle ich ganz uneigennützig. Warum sind nicht alle Rennen in dieser Saison Männerslaloms? Ich hätte nichts dagegen, wenn man nur Männerslaloms fahren, weil jedes Mal, wenn es in den Stangenwald geht, schaut es ganz gut aus für das österreichische Team.
Jetzt machst du aber einen sehr großen Sprung, um Manuel
Ja.
Feller hier schon
Ja.
zu würdigen. Ja, frag mal Marco Odermatt, warum nicht jedes
Ah,
Rennen
ja,
in
stimmt.
diesem Kalender
Ja.
Männerslaloms sind. Wenn das nämlich so wäre, Lukas, da würde uns der beste Skifahrer der Welt nämlich entgehen. Und es wäre jammerschade, wenn wir diesen Marco Odermatt nicht beim Arbeiten zusehen dürften, weil das ein Hochgenuss ist, diesen Mann fahren zu sehen. Deswegen meine Antwort: Du kannst uns den Odermatt nicht wegnehmen, und da muss dann auch im Endeffekt der sportliche Patriotismus deinerseits weichen, lieber Lukas.
Ja, okay.
Musst du akzeptieren.
Du hast schon recht, aber ich hätte mir gedacht, wir fangen jetzt an mit dem, was am wenigsten lang her ist, und habe jetzt mal den Slalom mir rausgepickt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, der Manuel Feller, der ist in der Form seines Lebens. Der riskiert in seinen Läufen nicht mehr alles, so wie man das vielleicht davor, in den Jahren davor mal irgendwie meinen konnte. Nimmt irgendwie sogar zurück an den wirklich wichtigen Stellen. Für mich diesmal war das der Steilhang im zweiten Lauf, sehr überlegt gemacht, ja. Nichts Dummes angestellt. Und dann dafür voller Angriff im unteren Teil, da war es eh verdammt eng. Diese letzte Welle, die er da geschluckt hat, unglaublich. Also mit dieser Schräglage, ich habe mir da jetzt nochmal auch ein Standbild angeschaut, wo der Innenski eigentlich komplett in der Luft ist und er das nur über den Außenski durchzieht, weil wenn er auf dem Innenski draufgestiegen wäre, wäre er eh ausgerutscht. Also da war kein Platz mehr. Das war wirklich so exakt genommen, und das hat ihm dieses Rennen auch gewonnen. Fand ich wirklich genial. Und dann auch hat er im Ziel, beim Jubel, hat er die Säge ausgepackt, ja, hat die Faust geballt und mal ordentlich. Also jubeln kann er eh ganz gut und feiern, glaube ich, auch. Aber tatsächlich, also es hätte man das gesagt vor der Saison, ich hätte es nicht geglaubt. Und auch, man muss auch sagen, das Material, das hat er auch einmal angesprochen, das hat er sich eigentlich auch über die letzten Jahre eigentlich erarbeitet, ja, dass er jetzt wirklich auch Material zur Verfügung hat. Und das funktioniert jetzt einfach, dieses System, ja, dass er da dürfte sich sehr wohlfühlen, wurscht bei welcher Piste, wurscht welche Bedingungen das sind. Tipptopp. Einmal hatte er auch Glück, tatsächlich hat er selber erzählt, hat man gar nicht so gesehen. Ein Tor war extrem knapp dran am Einfädler, aber das geht ihm super auf. Und es ist ja wirklich ein bisschen die Form seines Lebens aktuell gerade, muss man so sagen. Und er hat seine Führung im Slalom-Weltcup da auch auf jeden Fall ausgebaut. Generell die Österreicher, ja, gut drauf, dieses Slalom-Team, das läuft ganz gut. Michi Matt ist Siebter geworden, erster Lauf ein bisschen unzufrieden, aber weil er sagt, da hat er zu wenig riskiert bei der Linie. Aber ich glaube, trotzdem ganz gut. Ganz, ganz gut unterwegs. Beim Fabio Gstrein, da würde ich mir wirklich wünschen, dass der mal abliefert. Ich kann es fast nicht mehr hören, dass er so stark und gut ist im Training, aber er kann es sicher am allerwenigsten hören, weil er es eben noch nicht umsetzt im Rennen. Aber ich bin gespannt, ob ihm das einmal gelingt jetzt in den nächsten Möglichkeiten. Und Johannes Strolz, der punktet regelmäßig mit seiner Vorgeschichte, mit diesen vielen Ausfällen in der letzten Saison, ist das schon ein Erfolg. Und er sagt selber, das ist so quasi das Fundament, das er sich da gelegt hat, auf dem er jetzt aufbauen will. Jetzt Tobias, wenn wir über den Slalom reden, der Linus Strasser nämlich mit Bestzeit unterwegs gewesen und ausgefallen, ausgeschieden. Machst du dir da Sorgen? Macht er sich da Sorgen?
Er nicht, ich nicht.
Okay, sehr gut, danke.
Bitte. O-Ton ist passiert im Slalom. Ja. Ist jedem schon passiert, wird jedem auch nochmal passieren. Er ist mit Bestzeit super gut unterwegs gewesen. Er ist saugut drauf, fühlt sich super. Meinte, Training mega gut, Selbstverständlichkeit drinnen, weiß, wo er pushen muss, weiß, wo er ein bisschen rausnehmen muss, was bei ihm auch nicht immer selbstverständlich ist. Und deswegen sagt er, und das Motto ist, abhaken und jetzt weiter attackieren. Es kommt jetzt Kitzbühel, es kommt dann Schladming, kann er beides sehr gut. Und ja, er sagt, hey, lieber so als mit einem schlechten Gefühl irgendwie Neunter werden, ein paar Punkte mitnehmen. Aber hey, er war auf Bestzeit unterwegs und let's go. Also überhaupt kein Grund zur Sorge.
Sehr gut. In Adelboden waren es 200stel, die Adley McGrath gefehlt haben auf dem Sieg. Diesmal waren es 10 Hundertstel, eine Zehntel. Eben bei der letzten Zwischenzeit war er noch auf Siegkurs, hat das dann hergegeben. Ich bilde mir ein, Tobias, die norwegischen Trainer schreien ihm etwas Österreichisches nach, wenn er sich aus dem Start raus boxiert. Bitte hören wir mal alle drauf, alle Hörerinnen und Hörer auch. Ich glaube, die Trainer schreien schieb an, ja. Ich glaube wirklich, ob sie das nicht, weißt du, die spielen ja auch immer ein bisschen damit, im Ziel sagt der McGrath, ja, in Adelboden, ja, wenn ich verliere, dann am liebsten gegen einen Feller, weil das ist so ein Lieber und so, dieser Manuel Feller Fanclub, der norwegische, da auch, sie spielen ja ein bisschen damit, ob sie da sogar auf die Spitze treiben, vielleicht ist es auch eine ganz normale norwegische Anfeuerung, aber ich glaube, sie schreien ihm das nach. Beobachten wir das bitte mal in den nächsten Unbedingt. Rennen, ja, in den nächsten Slaloms. und Tobias, wir haben auch gesehen, es gibt zwei Slalomgrößen eigentlich, die jetzt endlich mal auch in dieser Saison ein bisschen gezeigt haben, dass sie es nach wie vor drauf haben, nämlich der Henrik Kristoffersen auf Platz 3 mit, ja, 2 Zehntel haben ihm auf den Sieg gefehlt und auch der Clément Noël, der sich ja mit dem zweiten Durchgang noch ordentlich nach vorne gearbeitet hat. Also die kommen allmählich auch in Form, glaube ich.
Ja, kann man so stehen lassen. Aber nichtsdestotrotz, also müssen wir schon mal festhalten, weil wir die letzten Jahre über diese Dynamik, über diese Resultatsdynamik im Slalom diskutiert haben, dass wir jetzt im 5. Slalom einen haben, der 3 schon gewonnen hat.
Schon.
Okay. Ja. Mhm. Das ist für diese Disziplin tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich und ja, bestätigt das, was du gesagt hast, wie gut Manuel Feller ist, weil wow, war es letzte oder vorletzte Saison, da war es in jedem Rennen ein unterschiedlicher Sieger. So. Mhm. Also da hat man überhaupt keine Konstanz drinnen und deswegen umso bemerkenswerter, weil du sagst es, die ja trotzdem, die Alten in Anführungsstrichen, sind zwar jünger als Feller, aber ihr wisst, was ich meine, die du eben angesprochen hast, das sind ja im Endeffekt fast alle noch mit dabei. Ja. So klar, ein Marco Schwarz ist jetzt nicht mehr dabei. Auch ein Pantiro, der überhaupt kein Slalom dann mehr ins Visier genommen hat. Ja, aber ansonsten ist ja die alte Garde noch dabei und Broten auch nicht. Okay, klar, das waren auch schon 3, die wir dann auch im Kampf um den Sieg noch mitgesehen haben. Aber es sind natürlich auch jüngere mit dazugekommen. Deswegen, ja, ist immer eine ganz, ganz schöne Mischung. Und ja, let it go, aber der Slalom Januar, der nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Also da wird schon noch einiges passieren. Und sich jetzt im Falle Kristoffersen oder Noël in die entsprechende Form zu bringen, ist ein guter Zeitpunkt.
Ja, absolut. Es geht jetzt eben Schlag auf Schlag. Manuel Feller hat jetzt tatsächlich 150 Punkte Vorsprung schon auf Adley McGrath. 4 Slaloms sind es von 12, also wir haben da erst ein Drittel erledigt in dieser Saison. Aber eben, wie du auch schon gesagt hast, in den letzten Wintern haben wir da eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit mehreren Köpfen eigentlich gesehen. Das ist schon bemerkenswert. Noch ein Wort zum Slalom und zu den Schweizern, die irgendwie auf dem Papier das stärkste Slalom-Team überhaupt stellen, aber das müssen wir vielleicht jetzt wirklich revidieren. Ramon Sennhäusern wieder ausgeschieden. Sie sind viele, also die Quantität an Fahrern haben sie auf jeden Fall, aber sie warten noch immer auf einen Podestplatz in der Slalom-Saison, und das finde ich ein bisschen bemerkenswert. Das ist die Big Points, für die reicht es nicht. Eben mit einem Sennhäusern, mit einem Jühl, die haben beide im vergangenen Winter Rennen gewonnen. Jetzt war Loïc Méa als Fünfter der beste Schweizer. Ihm hat da eine Sekunde auf den Sieg gefehlt. Marc Rochard, der sich da auch tatsächlich jetzt festsetzt, eben schon Startnummer 11 jetzt in dem Rennen. Er ist Sechster geworden. Der da auch für ihn ist das auch noch nicht absolut die Normalität, dass er da vorne reinfährt. Aber da kommt Stabilität rein. Und Jules, ja, Zwölfter geworden in diesem Rennen. Tanguy Neve noch als 19. Punkte geholt und eben Sennhäusern ausgeschieden. Willst du noch was sagen zum Slalom oder
ganz kurz nur Sebastian
ja?
Holzmann, das, was ich schon vermutet hatte in der letzten Folge, wieder sehr stabil. 14. Platz. Mit dem ersten war er nicht ganz zufrieden, mit dem zweiten dafür sehr zufrieden. Da ist er auch die 11. beste Zeit gefahren und das ist sehr solide. Er ist immer im zweiten Durchgang dabei. Er ist in den Top 15. Das ist wirklich gut. Also Respekt. Er stabilisiert sich da auf einem guten Niveau, tut der deutschen Mannschaft und der Ergebnisliste, wenn Linus Strasser dann mal auslässt, natürlich sehr, sehr gut, dass da noch einer mit dabei ist. Also Respekt. Hätte ich ihm, ja, schon von seinem Können her schon zugetraut, aber ich hatte so ein bisschen Zweifel, ob er es tatsächlich auch mal über einen konstanten Zeitraum hinkriegt. Hat mich eines Besseren belehrt, sehr gut. Ja, so soll es sein, wunderbar.
Sehr gut. Ich würde dann, wir müssen natürlich noch über Odermatt und auch über Sarah Sön reden. Fangen wir bei Odermatt an, der jetzt tatsächlich das Maß aller Dinge nach wie vor ist in diesem Weltcup-Winter und jetzt eben auch nicht nur eine, sondern sogar schon zwei Weltcup-Abfahrten gewonnen hat. Zuerst die verkürzte und dann aber auch noch die originale Lauberhorn-Abfahrt. Mich beeindruckt halt auch, dass der zum Beispiel nur zwischen dem, da hast du diese Panoramakurve und den spektakulären Sprung neben der Felswand. Und dann kommt ja schon wieder die nächste Zwischenzeit. Und dann nimmt er halt auch den Leuten halbe Sekunde, teilweise eine Sekunde ab, wo ich mir denke, das ist eine Kurve und ein Sprung. Wie geht das? Aber der Er hat ja, gibt's ja, es ist ja nicht so, dass der, dann fährt er auch noch das Kernen-S am besten von allen, ja. Sarah Sön hat das tatsächlich am Freitag besser gemacht noch, aber da war auch eine Verletzungsunterbrechung dazwischen, muss man auch sagen. Da ist Odermatt nach dieser Pause erst gefahren. Das hat er sogar angesprochen, das hat ihm bisschen in den Kopf reingespielt. Da war er nicht ganz so auf der Höhe und hat er nicht ja auch dieses Maß an Risiko gehen können, das er üblicherweise geht. Aber es ist wirklich beeindruckend, der dominiert derzeit so das Geschehen und ja, leider kommen ihm auch ein bisschen die Konkurrenten abhanden jetzt, das muss man halt auch sagen. Aber er hat ja da wirklich selten auch brenzlige Momente, ja. Was wiederum bei Cyprien Sarrazin nicht so ist, würde ich sagen. Extrem, extrem spektakuläre Fahrweise. Aber dann trotzdem wurde er auch im ORF darauf angesprochen, Risiko dürfte dir wurscht sein, oder? Und er sagt, na, ich fahre das nicht, ich fahre das nicht blind oder irgendwie dumm. Für mich war das nicht zu 100% Risiko, was ich interessant finde, weil das ist für uns, glaube ich, nicht zu erkennen, wo er da irgendwie was rausnehmen würde. Eben vor allem hat er das gesagt, nachdem er da am Netz rasiert ist, vor dem Kernen-S und so weiter. Der hat aber nach wie vor das Gefühl, er ist da voll unter Kontrolle. Ja, gut, beim Canadian Corner hatte er am Samstag sicher Glück, dass er da nicht einfädelt. Da hat ihm der Ski gegriffen in dieser Schrägfahrt. Auf einmal ist er extrem nah gekommen in diesem Tor. Aber das hat geklappt. Ja, was fällt dir noch ein zu Odermatt oder zu Sarrazin? Hast du da, ja.
Ja, also zu Odermatt fällt mir schon ein, dass es wahnsinnig bemerkenswert ist, weil wir natürlich eigentlich fast nur das sehen, was auf der Strecke passiert. Aber was da drumherum im Endeffekt noch auf den einprasselt, der hat ja eigentlich auch überhaupt keine Gelegenheit, mal zu entspannen, wirklich zu regenerieren.
Ja.
Während die Konkurrenz im Hotel auf der Massageliege schon ist, muss er Sponsorentermin hier. Siegerehrungen, okay, das ist natürlich der Preis des Erfolges, solche Termine wahrzunehmen. Startnummernauslosung, jeder will was von ihm. Das ist in der Schweiz jetzt das zweite Wochenende in Folge. Was auf diesen Mann einprasselt, aber was an ihm abprasselt da gleichzeitig, ist überirdisch, also brutal, dieser Typ. Der macht mich fertig. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, mit was für einer, und der hat ja noch nicht so viel Erfahrung, ja, mit was für einer Selbstverständlichkeit er die Dinge hinnimmt und wie dadurch auch sportliche Performance überhaupt nicht verloren geht. Im Gegenteil, jetzt mit der Konstellation auch, die wir sehen, der holt vier Kugeln in diesem Winter. Wenn er gesund bleibt. Der gewinnt Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und dann natürlich auch den Gesamtweltcup. Also brutal. Was fällt mir zu Super Cyprien ein? Also Super Cyprien, brutal. Ich habe jetzt mal die Statistik aufgemacht. Wo kommt der Vogel plötzlich her? Das ist so krass, Leute. Ich habe eingegeben Top-10-Platzierungen im Weltcup in der Karriere von Cyprien. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln, wo so eine Leistungsexplosion im Alter von 29 Jahren herkommt. Also im Endeffekt, er kommt aus dem Riesenslalom. Ja, der war im Endeffekt viel Riesenslalom-Fahrer. Und dann fängt so langsam an, dass er in Gröden Dezember 2022 mal Sechster wird, in Kitzbühel dann mal Zehnter, einen knappen Monat später. Das war so eine Phase, wo es ganz ordentlich lief. Aber jetzt, 2023, in Gröden, ist der Knoten Vollgas aufgegangen. Und seitdem Vierter in Gröden im Super-G, Vierter in der Abfahrt in Gröden, Sieg in Bormio, zweiter Platz in Wengen, Sieg in Wengen, zweiter Platz in Wengen. Geile Geschichte, coole Bilanz. Und in Anbetracht dessen, was jetzt auch passiert ist, müssen wir ja froh sein, dass er da ist. Weil sonst würde Odermatt, da so cool es ist, ihm zuzuschauen, aber ein bisschen Spannung und ein bisschen Konkurrenz sollte auch er haben, tut auch ihm gut. Und deswegen cool, dass er da ist und super Geschichte. Ich hoffe, dass er sich stabilisiert und dass das keine Eintagsfliege ist, sondern dass da jetzt wirklich einer ist, weil, hey, in dem Alter, da mit 29, da geht eine Abfahrerkarriere für manche erst los. So. Und deswegen cool. Also geil.
Macht ja, Spaß, ihm zuzuschauen. Ja, wie du sagst, so viele wirklich Gegner, die da Rennen gewinnen können, fallen mir dann gar nicht ein. Natürlich, Dominik Paris hat in dieser Saison schon Speedrennen gewonnen, auch der Vincent Griechmeier einen Super-G. Aber ja, Kilde ist jetzt auch weg. Will ich noch kurz nachtragen, der ist natürlich zweimal aufs Podest gefahren und weil es ja geheißen hat, er ist angeschlagen, ist dann zweimal Dritter geworden und auch deswegen haben sie sich dazu entschieden, okay, wir starten da auch am Samstag. Die haben sich das gut überlegt und haben eben da den Entschluss gefasst, natürlich gemeinsam mit dem Trainerteam, also so kam die Entscheidung auch zustande. Das wollte ich da noch anbringen. Ja. Bei den Österreichern, ja, ein bisschen sehr schlechte Stimmung. Österreich, ja, das ÖSV-Speed-Team ist ein bisschen im Öl gerade. Vier Starter am Samstag, ich habe schon angesprochen. Das hatte auch damit zu tun, dass es parallel einen Europacup-Wochenende in der Heimat gegeben hat, ja, wo halt ein paar junge, eben auf Europacup-Niveau fahrende oder vielleicht schon ein bisschen drüber an den Start gegangen sind, die haben eben Wengen quasi ausgelassen und diese Heimrennen bevorzugt. Und dann auch ein Johannes Strolz, ein Raphael Haser, die sind auch die erste Abfahrt gefahren. Die hat man eben, also Strolz sie sowieso mit einer hohen Startnummer, der fährt dann am Sonntag den Slalom, der kann nicht am Samstag erst um 15 Uhr ins Rennen gehen. Das macht keinen Sinn. Genau, und bei Haser auch hat man sich dazu entschieden, dass das Programm in den folgenden Tagen und Wochen zu intensiv ist. Aber dann hatte man eben nur noch vier Starter, ja. Einen Griechmeier, der irgendwie ganz stark mit sich hadert auch. sich selbst nicht sicher ist, wie er sich da rausholen kann. Aber was mir gefällt, ist, er stellt sich hin und sagt, ich komme da wieder raus. Er weiß zwar gerade nicht, warum es nicht läuft, er glaubt aber dran, natürlich auch. Natürlich glaubt er dran, der hat ja auch einige Erfolge gefeiert in der Vergangenheit, deswegen hat er da schon so ein Selbstverständnis, eine Selbstsicherheit, trotzdem es gerade nicht so reicht. Und ja, der ist ja jetzt dann Fünfter geworden am Samstag, von der Platzierung her ganz okay, aber der stellt sich hin und sagt, ich bin 2,5 Sekunden hinten, ich bin komplett entfernt von der Weltspitze und schätzt das eben so ein, einer, der sehr hart mit sich ins Gericht geht. Aber ja, da läuft es gerade nicht so gut. Auch da, Marco Schwarz wird da auch vermisst. Es ist wirklich sensationell, aber der war auch mit der beste Speedfahrer in dem Team. Der geht jetzt auch ab und dann gibt es noch ein paar andere Verletzte. Ja. Ich denke da noch an Max Franz, der schon sehr lange außer Gefecht ist und so weiter. Ja. Die Geschichte von Mottlmeier kennen wir eh. Aber es ist das erste Mal, das ist eine arge Statistik, seit 1967, dass es kein Podest für Österreich in den ersten 5 Saisonabfahrten gegeben hat. Seit 1967, das sind fast 60 Jahre, historisch schwach derzeit, was die Top-3-Platzierungen betrifft in den Abfahrten. Ja, historisch schwach, Tobias. Ich denke da leider auch an den DSV, die da gesammelt auch nicht aus dem Loch rausfinden. Was ist da los?
Ja, also dein Gejammer hier.
Hättest gern, meinst du?
Ja, das hätte ich gern, ja, mit den Platzierungen. Ganz kurz zu Österreich. Mich überrascht das ehrlich gesagt nicht so sehr. Für mich hat sich dadurch, dass Marco Schwarz als Quereinsteiger, in Anführungsstrichen, das sofort so eine tragende Rolle einnimmt in diesem Speed-Team, hat für mich schon eine Aussagekraft gehabt, wie der Leistungsstand denn eigentlich ist. Genau. Weil eigentlich der einzige Siegfahrer, der jetzt noch übrig ist, ist Vincent Kriechmeier. Der ist sichtbar, aber auch nicht erst seit dieser Saison nicht mehr konstant gut in Form. Er hat noch selten Ausschläge nach oben. Alles andere ist nicht mehr das, was wir Doppelweltmeister, Kugeln gewonnen, was wir von ihm schon gesehen haben. Und dass ein Schwarz da einfach so Muskelmasse hin oder her so schnell da so weit vorne reinfahren kann, das zeigt, wie viel Mottlmeier und Vincent Kriechmeier in Hochform da auch im Endeffekt kaschiert haben, was dahinter eigentlich los ist.
Also, ich weiß, was du meinst. Ja, vor 20 Jahren hätte es das auch nicht gegeben, dass du einen Slalomfahrer problemlos einen Abfahrtsplatz geben kannst im Weltcup. Das hätte es nicht gespielt, natürlich. Ja.
Fix so. Nicht, genau. Das noch als Ergänzung. Jetzt kommen wir zum Trauerspiel. Also, 18. Platz. Lass mich nochmal nachschauen in meine Notizen. 18. Platz in Baumann war das beste Ergebnis des Deutschen Skiverbandes. Dann 25. Platz Sander und 28. Platz Sander. Das sind die Top-Ergebnisse dieser drei Rennen. Ist bodenlos. Ist bodenlos. Mhm. Okay, über Dresden, den nehme ich jetzt raus. Wenn der Körper nicht will, haben wir drüber geredet. Aber alles andere, liebe Leute, was ist mit diesem Team nur passiert? Das ist wirklich, wirklich traurig. Sie haben jetzt mal Erklärungsansätze geliefert. Mhm. Da gehe ich in Teilen schon mit. Man sieht jetzt, die Tendenz ist, dass im Speed-Bereich das Technische immer wichtiger wird. Die besten Speedfahrer kommen aus dem Riesenslalom. Marco Odermatt, Kilde, haben wir gesehen, wie gut der Riesenslalom fahren kann. Super Cyprien, hab's gerade erzählt, kommt auch aus dieser Sparte heraus. Mhm. Und dass sie alle, die jetzt im Endeffekt hier im Speed-Team da unterwegs sind, dass ihnen diese Riesenslalom-Basics nicht so vertraut sind wie den besten der Welt. Dass sie durch diese technischen Defizite, dass dadurch ein Erklärungsansatz zu finden ist, warum das hier überhaupt nicht funktioniert. Kann nur ein Erklärungsansatz sein. Es muss aus mehreren Komponenten bestehen. Ich bin ratlos. Ich sehe, und sie beschwichtigen ein bisschen. Ja, es war auch letzte Saison schwierig und irgendwann war es ein Turnaround drin und wurden die Ergebnisse besser. Das wurden sie auch. Ich weiß nicht, wo es jetzt herkommt, weil so bodenlos, wie es jetzt ist, war es in der letzten Saison nämlich nicht. Es ist ein Top-10-Platz. Überhaupt. In allen Rennen. Und sie gehen da ja nicht mit so einem Mini-Team mit 2 Leutchen an den Start, sondern es sind immer 5, 6, sogar manchmal 7. Also es ist echt übel. Das ZDF hat auch eine Auflistung gemacht, wie viele Punkte sie durchschnittlich geholt haben.
Mhm, okay.
In den letzten Jahren. Es ist bodenlos, was in dieser Saison passiert. Es ist mit Abstand die Schwächste. Das wird euch da draußen nicht überraschen. Kann jetzt auch nicht mehr tun. Es ist auch tatsächlich in Sachen Kommunikation. Wir hören nicht so viel, man sagt uns nicht so viel. Ich glaube auch, dass es mit Material irgendwas zu tun haben muss, weil auch die Gleitpassagen furchtbar sind, was oft ein Indikator dafür ist, wie gut Material ist oder wie schlecht Material ist. Ohne jetzt hier das zu wissen, aber es ist irgendwie eine Vermutung, die irgendwie mit auf der Hand liegt. Da ist komplett der Wurm drinnen. Bin ratlos, bin auch enttäuscht, muss ich wirklich sagen, weil dieses Team das Aushängeschild des Deutschen Skiverbandes über viele Jahre war und sich jetzt hier gerade klingend hart, ist auch nichts gegen irgendjemand persönlich, aber die machen sich lächerlich. Sorry.
Ja. Harte Worte, aber es ist eine schwierige Situation auf jeden Fall, to say the least, für das DSV-Team aktuell im Speed-Bereich. Ja. Ich möchte noch, du hast ja deinen Felix der Woche schon vergeben an den Markus Waldner für seine klaren Worte, die er da getroffen hat. Ich vergebe ihn an einen Schweizer, und zwar an Franjo von Almen, ein Junger, ein 22-Jähriger, der sich da ins Weltcup-Team gearbeitet hat und der ja am Donnerstag, Rückblende, Marco Kohler stürzt. Franjo von Almen wird abgewunken und dann sagen sie dem, ja bitte fahr aber ins Ziel, weil dort steht der Heli, der bringt dich wieder rauf. Dann muss der am Marco Kohler vorbei, fragt ihn auch noch so beim Vorbeirutschen, Daumen hoch, und vom Cola kommt, glaube ich, kein Daumen hoch zurück, aber der hat das quasi sich anschauen müssen, wie es da dem Kollegen geht, der da auf der Piste liegt und verarztet wird. Dann fliegt er mit dem Heli rauf und fährt zu Platz 14, dann stürzt er im Super-G und dann ist er in der Abfahrt wieder 14. am Samstag. Das ist für mich mehr als nur ein Grund, ihm den Felix der Woche zu geben. Gut gemacht. Die Trainer sagen, den muss man hin und wieder bremsen. Der wird nicht zu bremsen sein. Sie müssen nur schauen, dass er eben auch mit dem Risiko richtig umgeht. Aber ein cooler Typ, der danach kommt. Ja, Franjo von Almen, mein Felix der Woche. Eine kurze Pause und dann reden wir noch über das Speed-Wochenende der Frauen in Altenmarkt-Zauchensee. In Altenmarkt-Zauchensee, für mich die beste Abfahrt im Kalender. Sie haben sich da auch wirklich was überlegt. Sie haben, es gab ja auch zwei Super-Gs. Sie haben sich da zwei unterschiedliche Starts überlegt. Da hat dann der Wind und das Wetter leider ein bisschen reingespielt. Am Sonntag hätte es ein bisschen einen längeren Super-G geben sollen, damit man da auch wirklich drei unterschiedliche Rennen hat. Aber mir taugt das sehr dort. Irgendwie eine sehr coole Strecke, die auch Wiedererkennungswert hat. Sie wechseln sich da ja ab mit St. Anton im Zwei-Jahres-Rhythmus. Das wird auch so bleiben. In den Jahren, wo man keine Weltcuprennen hat, fahrt man dort Europacuprennen. Damit sind sie auch zufrieden. Dort das Organisationskomitee, Michael Walchhofer hat ja da den Hut auf, der ist der OK-Chef, der ehemalige Spitzenabfahrer. Genau, aber da ist alles dabei, Mutproben, da sind Sprünge dabei, da sind aber auch Gleitpassagen dabei, weiß nicht, ob es den Sprung am Schluss braucht, wo sie so ein bisschen hart aufklatschen, aber es ist da eh nichts passiert, ja, ein bisschen eine Geschmacksfrage vielleicht, aber mir taugt die Strecke sehr und vor allem das Rennen am Sonntag, das war irgendwie cool, exzellent eigentlich, weil da so viele die Führung übernommen haben, da ist es ja Schlag auf Schlag gegangen, da hat jeder geglaubt, so, das war jetzt vielleicht schon die Siegfahrt, nein, es ist immer weiter gegangen, da hat es viele Führungswechsel gegeben, das macht so ein Rennen besonders lustig, wie ich finde. Herrlich. Für die Österreicherinnen ein irrsinnig erfolgreiches Wochenende, weil es gab 5 Podestplätze, es gab einen Sieg von Conny Hütter, der erste Heimsieg seit 7 Jahren für eine Österreicherin bei einem Speedrennen. Der erste Podestplatz für Steffi Venier seit 4 Jahren. Miriam Puchner, die war 2 Jahre nicht mehr auf dem Podest. Das war bei Olympia das letzte Mal, wo es geklappt hat. Also sehr cool. Und Conny Hütter, die führt in der Super-G-Wertung. Die hat da das rote Trikot, baut das dann auch noch aus am Sonntag. Die Führung dort, also aus österreichischer Sicht sehr cool. Sie hatten einen Heimvorteil, weil sie da tatsächlich auch ein paar Trainingstage hatten noch vor ein paar Wochen. Und das muss man sagen, haben sie sehr gut genutzt. Sie werden da auch quasi unterstützt, dieses ÖSV-Team. Es ist ja nicht so leicht, auch Trainingszeiten zu bekommen. Du kannst ja nicht einfach so anrufen und sagen, hallo Altenmarkt, sperrt uns mal bitte die Piste für die nächsten 5 Tage. Die haben ja dort auch Publikumslauf, ganz normalen Tourismus. Aber dort sind sie quasi bereit dazu. Da gibt es eine Bereitschaft auch für Spitzensportlerinnen, ja, Trainingstage zu ermöglichen. Und das haben sie da sehr, sehr gut ausgenutzt, muss
war
ich
der
sagen.
erste, war der erste Saisonsieg für die Damen überhaupt, oder? Täusche ich mich?
Für die Österreicherinnen meinst du?
Ja.
Jetzt fragst du mich zu schnell, aber war die Conny Hütter schon einmal? Muss ich mal überlegen. Vielleicht fällt es mir dann noch ein oder muss ich
Ich
nachschauen?
schaue nebenbei
Ja,
nach, aber kannst
perfekt.
gerne
Ja.
weitermachen.
Danke, danke. Sie hat auf jeden Fall am Freitag den Super-G gewonnen vor Lee und vor Gut Berami. Am Samstag dann die Sofia Gottscher, auch sehr eigene Geschichte. Erzählen wir vielleicht gleich mit ein paar verdrückten Tränen. Und dann ja, hat Sofia Gottscher das Rennen gewonnen vor Steffi Venier und vor Miriam Puchner. Und am Sonntag Gut Berami zugeschlagen im Super-G mit dem 40. Sieg im Weltcup in ihrer Karriere. Wahnsinnszahl eigentlich. Vor Hütter und nochmal Puchner. Also ja, wie gesagt, sehr erfolgreiches Wochenende für die ÖSV-Läuferinnen. Ja, Sofia Gottscher, die hat geweint im Ziel nach ihrem Sieg. Irgendwas ist da im Busch. Sie wollte nicht ganz drauf eingehen, aber sie hat nur ein bisschen kryptisch gesagt, es waren nicht Tränen der Freude. Ja? Es ging ja nicht nur um das Ergebnis, dass sie da das Rennen gewonnen hat. Jetzt könnte man vermuten, ja, vielleicht sollte man das gar nicht. Sie ist dort natürlich auch gestürzt vor Olympia in Altenmarkt-Zauchensee das letzte Mal. Und dann, also sie hat einfach keine allzu guten Erinnerungen gehabt mit dieser Strecke. Dann auch am Freitag nicht wirklich gut ins Fahren gekommen. Und dann, ja, hat sie es nicht ganz erwähnen wollen, warum, was es da wirklich auf sich hat. Es geht irgendwie auch ums persönliche Umfeld, aber vielleicht ist es auch wirklich was Familiäres, was sie uns sicher sagen wird, wenn sie das will. Aber ja, die war sehr emotional und da eben gar nicht so unantastbar, wie man das vielleicht in den letzten Jahren von ihr gewohnt war und so, ja, so verbissen auch und so, wie man eben die Gottscher abgespeichert hat mit ihren Husarenritten und so weiter. Ja, das war irgendwie ein emotionales Wochenende für sie auch und ja, hat da jetzt auch dieses Rennen am Samstag gewonnen. Tobias, kannst du schon auflösen? Hat die Conny Hütter schon ein Rennen gewonnen in dieser
Nein,
Saison? Nein,
hat
eben.
sie nicht.
Es,
Das,
ja.
ich habe es richtig vernommen. Das war der erste Saisonsieg für die ÖSV-Damen. Und ja, wir sind jetzt schon Mitte Januar.
Genau,
Zeit ist worden.
Ja, ja, absolut. Es gab ja nur ein Training. Ich glaube, du hast das letzte Woche auch erwähnt, gell? Dass es da quasi stressig wird mit nur einem Trainingslauf. Da gab es auch dann Stürze von der Kaiser Wyckoff Lee. Die hat überhaupt eine verrückte Rennwoche gehabt. Sturz im Training, dann aufs Podest gefahren im ersten Rennen, dann Sturz im zweiten Rennen mit einem unfassbar weiten Sprung, wo sie wirklich glücklich war, dass ihr nichts passiert ist und sie gemeint hat, ich sollte vielleicht Skispringerin werden oder besser doch nicht. Auch Alice Robinson ist in diesem einen Training gestürzt und auch die Kira Weidler hat es getroffen. Tobias, das war dann eben auch ganz komisch. Im ORF haben sie dann am Freitag gesagt, eine leichte Kopfverletzung sogar dabei, arg, dass sie trotzdem fährt und dann wurde es ja sogar gar nicht so schlecht das Wochenende.
Man hat es sehr genau beobachtet und
Okay.
abgewogen und
Ja.
sie hat dann grünes Licht gegeben. Auch hier haben wir natürlich drei Speedrennen gesehen. Ja? Also auch das
Ja.
darf man in der ganzen Wenn-Diskussion jetzt hier nicht auslassen und die Strecke ist super anspruchsvoll. Und auch hier haben wir viele Stürze gesehen, die Gott sei Dank im Endeffekt verhältnismäßig glimpflich ausgegangen sind. Aber auch hier hätten Dinge, viel schlimmere Dinge passieren können. Und deswegen, ja, was für die Herren natürlich gilt, gilt auch hier für die Damen. Und nur ein Training ist halt echt wenig. Also Kira Weidle ist im Endeffekt, weil das Training ist obligatorisch, das musst du fahren, sonst darfst du nicht an der Abfahrt teilnehmen. Und in einem Fall Kira Weidle mit nur einer Trainingsmöglichkeit, wo sie recht früh im Endeffekt stürzt, hatte sie kein Training. Sie ist ohne Training diese Abfahrt gefahren. Ja. Kann man so sagen. So. Und das hat sie als Fünfte ganz hervorragend gemacht. Ist ihr bestes Saisonergebnis. Und das, obwohl sie schon noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen war, das hat sie auch danach gesagt. Das sind wir wieder bei dem Ehrgeiz, den die natürlich haben. Ja, die Athletinnen und Athleten. Und vielleicht auch so ein Tag, ich glaube, ich hatte es letzte Woche, weiß gar nicht mehr, über wen ich es gesagt hatte. Wenn man dann so denkt, naja, gut, okay, hey, wenn es jetzt ein 20. Platz wird, nein, nicht so schlimm. Also, dass der Erwartungsdruck, den sie hier wahnsinnig in sich trägt, mit ihr spreche ich auch schon seit vielen Jahren, Kira Weidle ist ein Motivationsmonster. Ja, wenn du ihren Ehrgeiz in Flaschen abfüllst, dann machst du dich strafbar, wenn du das verkaufst. Und ja, deswegen, hey, kannst du da im Endeffekt auch ein ganz gutes Gefühl mit diesem besten Saisonresultat mitnehmen. Im Super-G einen Tag wirklich gut, zweitbestes Super-G-Ergebnis in dieser Saison. Der zweite war dann nix. Ja, aber letztendlich in Anbetracht der Umstände ist vor allen Dingen dieser fünfte Platz in ihrer Paradedisziplin ein gutes Resultat. Und ja, deswegen kann sie da sich jetzt hoffentlich erholen. Es ist ja jetzt Techniker-Wochenende für die Damen. Das heißt, sie hat da jetzt auch Zeit, sich ein bisschen zu regenerieren. Und ja, deswegen, da gibt's auf jeden Fall einen grünen Haken. Bei Emma Eicher gibt's halt leider oft den X-Haken, wenn es darum geht, ob sie ankommt oder nicht. Ein Sturz war auch bei ihr dabei. Wir haben zwei DNFs in drei Rennen. Es häuft sich. Also es ist jetzt nicht nur eine Slalom-Thematik, die ich letzte Woche da vorgetragen hatte mit fünf von sechs Rennen, die sie nicht im Ziel beendet hat, sondern es zieht sich jetzt auch hier durch. Ja, sie ist jung, ich weiß, aber ins Ziel kommen war nicht schlecht. So. Und sie war auch tatsächlich, obwohl sie sehr, sehr weit zurück war, hat sie dann schon auch gesagt, sie war dann ein bisschen erleichtert sozusagen, dass sie das Ziel dann im zweiten Super-G gesehen hat. Ja, sind wir froh, dass ihr nichts passiert ist, aber da muss man schon mal ran, dass das vielleicht auch eine Besichtigungsfrage sein könnte. Ist jetzt spekulativ von mir, aber wenn man so viele Ausscheider hat, die jetzt nicht resultieren aus einem direkten Fahrfehler mit einem Schurz, sondern sie verpasst einfach oft Momente und ist dann weg und bringt sich da selbst um das, was sie sich eigentlich auch aufbaut, weil sie ja mega gut unterwegs war. Ja, am Freitag im Super-G, sie war sauschnell unterwegs. Ja, da stand die drittbeste Zwischenzeit vor ihrem Ausscheiden. Das ist eine Ansage, aber wenn du die Dinger halt nicht bis nach unten bringst, und klar, sie hat immer noch diesen Welpenschutz und diese Experimentierphase. Mal schauen, wie lange wir ihr die noch geben können, aber damit muss man sich und mit ihr auch auseinandersetzen, dass die Dinger einfach stabiler werden und ja, vielleicht dann halt auch irgendwann mal sagen, okay, dann ist es mal nur Platz 20. Ja. Aber auch mal wieder Rennen zu Ende fahren, wäre in dem Fall, glaube ich, ein ganz guter Ratgeber. Mhm. Deswegen, jo, okay. Ja. Bisschen gemischte Gefühle, aber alles in Ordnung. Haben sich vor allen Dingen Kira Weidle wirklich, wirklich gut präsentiert.
Ja, du hast es angesprochen, eben ein paar sind gestürzt, auch ein bisschen heftiger. Nadine Fest, eine Österreicherin, hat es da erwischt. Wurde dann eh auch lange behandelt, auch auf der Strecke. Da gab es dann leichte Entwarnung. Die sollte vielleicht sogar für Cortina wieder fit werden, hat sie an der Schulter verletzt, aber da ist, glaube ich, Glück im Unglück passiert. Also das war ganz okay, hat am Beginn schlimmer ausgesehen. Ja, und am Sonntag ist der Wind so stark gegangen, das ist mir noch aufgefallen, dass da tatsächlich dann drei Leute das Reifeisen transparent beim Start halten mussten. Ja, das hat nicht mehr gehalten. Da wäre der Wind reingefahren und dann haben sie einfach drei Helfer hingestellt. Die haben das in der Hand gehabt. Was tut man nicht alles, damit man die Sponsoren glücklich macht? Herrlich. Habe ich eine schöne Szene gefunden. Die Federica Brignone, ich hätte ja zugetraut, dass die, wenn die dreimal Big Points einfährt an diesem Wochenende, dass die da ranschnuppern kann an die Schifrin im Gesamtweltcup. Ja. Jetzt ist sie Vierte geworden. Sie ist 14. und 12. geworden. Ja. Vor allem bei den zwei Super-Gs hätte man sie ja doch in der Nähe des Sieges verortet. Jetzt sind es nach wie vor 150 Punkte hinter der Schifrin. Die hat nicht mal 100 Punkte bei diesen drei Rennen geholt. Das hätte auch vielleicht nochmal interessanter werden können. Schifrin hat dieses Wochenende ausgelassen, auch krankheitsbedingt sich erholt, war dann tatsächlich relativ schnell beim Kilde im Spital und ja, ist jetzt bereit, dass sie dann schon morgen, wenn es dann wieder weitergeht, in Flachau beim Slalom an den Start geht. Und dann natürlich am Wochenende stehen auch zwei Technikrennen in Jasna an. Auch da wird sie voll angreifen. Ja.
Hast du dich immer noch nicht vom Gedanken verabschiedet, naja, dass das spannend wird?
Irgendwie wäre es schon cool gewesen, aber ich nehme auch fünf ÖSV-Podestplätze nehme ich auch gern mit. Ja. Aber irgendwie wäre es cool gewesen, weil die schon stark in Form ist eigentlich und dann lässt sie da aus. Ja. Irgendwie ist da nicht so zurechtkommen mit der Strecke. Ja. Und die Schweizerinnen, Tobias, die haben durch Gut Berami einen Sieg am Sonntag eingefahren. Was nimmst du sonst mit für die Schweiz aus diesem Wochenende?
Klare Nummer eins natürlich. Lara Gutberami ist auch Dritte im Gesamtweltcup jetzt mit 749 Punkten. Ist Zweite in der Super-G-Wertung auch. Da geht schon noch was. Abfahrt, ja, okay, da ist sie Zwölfte im Klassement. Aber ja, hey, sie ist einfach mega, mega konstant und mega stabil und unter normalen Umständen ist sie die das Podest oder um die Siege für die Schweiz mitfährt. Aber insgesamt haben wir ein wirklich auch im Kollektiv ein gutes Wochenende von den Schweizerinnen gesehen. Wir haben noch Johanna Hellen, die einen Top-10-Platz einfährt, Jasmin Fluri auch, Michelle Gisin sogar zwei. Wirklich gut, also sie kommt jetzt da so langsam in alle Disziplinen rein und wird irgendwie besser, noch nicht auf dem Top-Niveau, auf dem wir sie schon mal hatten, aber spricht dafür, dass der Weg vielleicht doch der richtige ist. Beobachten wir ganz genau. Priska Nufer ist auch in die Top 10 gefahren. Stefanie Jenal möchte ich erwähnen. Erster Saisoneinsatz, den sie hatte. Und als Zwölfte im Super-G gleich das zweitbeste Karriereergebnis. Ist schon Zeit her, dass da das Beste gefallen ist, aber auch das ist eine schöne Randnotiz. Corinne Suter. Ja. Da ist irgendwie so diese Kriechmeierei sehe ich ein bisschen auch bei ihr. Es war ja ein ähnlicher Zeitraum, wo sie beide da on top waren in den Speed-Disziplinen. Ich sehe bei ihr allerdings auch die Ausschläge nach oben nicht mehr, die Kriechmeier uns schon ab und zu zeigt. 13. Platz, 13. Platz, ein Rennen nicht beendet. Ach, Corinne Suter, ich habe mir jetzt auch hier mal die Resultattafel aufgerufen. Es war noch ein Podium dabei in Quitfiel im März 2023 im letzten Jahr. Und also wir sind am 16.12.2022 in St. Moritz. Da wird sie Dritter. In Lake Louise vorher hat sie gewonnen, davor in Lake Louise Dritte, Zweite, top reingekommen damals in diese Saison. Und dann ist ein krasser Bruch drinnen bei Corinne Suter. Weil ab da haben wir Resultate 14, 15, 28, 15, 10, 20 und so weiter und so fort. Dieses eine Podium in Quitfiel ist noch so ein bisschen der Ausschlag nach oben und ein vierter Platz im Super-G beim Saisonfinale in Soldes. Aber es kommt da im Endeffekt an einem St. Moritz-Wochenende von Platz 3, davor konstant Podium, super drauf, alles gut, wunderbar. Und dann ist ein Bruch drinnen, der sich für mich sehr, sehr schwer erklären lässt. Keine Ahnung. Der wahnsinnig schwer zu verstehen ist. Weil es ist ein Wochenende, am Samstag wahrscheinlich damals top, davor top. Und ab dem Sonntag ist diese Selbstverständlichkeit, Top 5, Top 3 Siege einzufahren, weg. Und das zieht sich jetzt durch. Gibt mir Rätsel auf. Ist mir aber schon länger irgendwie aufgefallen. Wir haben früher sehr viel über sie gesprochen. Es ist immer weniger geworden. Aber das ist eine Thematik, da muss ich mir selbst eingestehen, bin ich auch nicht genug in die Recherche gegangen. Werde ich auf meine Merkliste schreiben, dass wir da vielleicht irgendwann mal tatsächlich auch Erklärungsansätze liefern können, weil es sehr auffällig ist, wie ich finde. Und trübt so ein bisschen ein. Ansonsten, jetzt mache ich das Ding zu, wirklich gutes Schweizer Wochenende.
Mhm. Ja, gut. Und jetzt kommt Kitzbühel. Am Wochenende stehen die Rennen an. Davor, wie gesagt, der Slalom in Flachau am Dienstag schon. Und ja, neben Kitzbühel eben Riesenslalom und Slalom in Jasna. Wir haben am Freitag und am Samstag die Abfahrten. Ja, in Österreich ist mindestens jeder Österreicherin und jeder Österreicher stolz auf dieses Wochenende. Wird einem zumindest immer so verkauft im Fernsehen. Nein, es ist natürlich ein Spektakel. Es ist ein Mordsdamm-Damm, sagt man bei uns. Es gibt Dokus in der Woche jetzt über Kitzbühel, auch über was das mit dem Ort macht. Kitzbühel ist ja auch ein Ort der Reichen und Schönen. Und ja, es wird sicher einige Geschichten geben. Ich bin gespannt, wie sich diese Sicherheitskalender-Debatte weiterspinnt. Da wird sicher in den nächsten Tagen auch noch Diskussionen geben. Hoffentlich geht das in Kitzbühel alles halbwegs verletzungsfrei über die Bühne. Und ja, aber ich freue mich schon. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde aber auch selber Skifahren gehen an diesem Wochenende. Auf das freue ich mich auch schon sehr, muss ich sagen. Endlich ist es soweit. Und ja, dann würde ich sagen, nächste Woche besprechen wir das wieder, Tobias, oder?
Genau, die Uhrzeiten. Mhm. Freitag, Samstag, Abfahrten 11.30 Uhr in Kitzbühel. Slalom 10.30 Uhr am Sonntag, erster Durchgang. 13.30 Uhr, zweiter Durchgang. Dann gibt es jetzt noch schnell, lasst es mich kurz öffnen, die Damen in Jasna in der Slowakei. 9.30 Uhr am Samstag, der Riesenslalom, erster Durchgang. 13 Uhr, zweiter Lauf. Sonntagsslalom 9.30 Uhr, 12.15 Uhr. Jetzt muss ich noch schauen, ob ich die Wochentage, habe sie ausnahmsweise mal getroffen, weil mit Vierschanzentournee und Biathlon in Ruhpolding und all dem alpinen Wahnsinn verschwimmen bei mir gerade die Daten und Tage. Und umso glücklicher, dass ich das Ding jetzt hier, also Emma, nimm dir ein Beispiel, habe ich hier ordentlich ins Ziel gebracht, würde ich sagen.
Sehr gut. Wir schauen uns das alles sehr gern an und ich freue mich schon sehr auf die Rennen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dahin. Servus.